Die Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hölzen. Nur echt mit zwei O's.
Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.
Ahoi, schön, dass ihr wieder da seid. Freut mich sehr, die ganze Geschichte mit der Botschaft, die Botschaft, das wächst und gedeiht. Sehr schön, freue ich mich sehr drüber. Heute kommen wir zu einem Thema, das natürlich besonders tricky ist. Also wir sind jetzt ja auf dem Weg dazu, rund England zu segeln. Das sind dann am Ende 4.500 Seemeilen, die wir da zurücklegen wollen. Man muss gar nicht so lange fahren, um Ärger zu bekommen. Wir hatten die Situation mal auf dem Wannsee, da waren wir mit dem Segelboot unterwegs. Da war ein betontes Fahrwasser und ein Motorbootfahrer war aber der Meinung, er hätte das Wegerecht und der hat einfach stur auf uns zugehalten. Wir haben dann noch das Manöver des letzten Momentes gefahren. Der ist uns hinten quasi fast das Heck abgefahren. Dann haben wir da 1,5 Stunden auf die Wasserschutzpolizei gewartet und so. Und am Ende haben wir natürlich Recht bekommen, also weil wir tatsächlich das richtig eingeschätzt haben. Und der Mensch, der da auf sein vermeintliches Wegerecht gepocht hat, der lag total falsch. Was ich damit sagen will, wenn wir jetzt rund England unterwegs sind, da bewegen wir uns dann in internationalen Gewässern. Da kann auch eine Menge schiefgehen. Wir hoffen es natürlich nicht. Aber wenn es so sein sollte, dann könnte es sein, dass wir auch darauf angewiesen sind, auf rechtlichen Beistand. Und da freue ich mich sehr, jemanden begrüßen zu dürfen, der sich, was Wassersport und Recht angeht, ziemlich gut auskennt. Hallo, Ben Tarnis, grüß dich.
Ja, hallo, moin aus Kiel.
Ja, genau. Du bist Rechtsanwalt und du bist spezialisiert auf Wasserrecht. Wie kommt man dazu?
Richtig. Ich bin Rechtsanwalt hier in Kiel und beschäftige mich hauptsächlich mit Fragen rund um den Wassersport. Man könnte sagen, dass das so ein bisschen daraus gewachsen ist, aus dem Wunsch, irgendwie vielleicht das Hobby zum Beruf zu machen. Allerdings ist das.
Weil du selber Segler bist?
Ja, ich habe früher viel gesegelt. Inzwischen beschäftige ich mich in der Tat fast nur noch rechtlich mit diesem Thema, weil die Zeit fürs Selbstsegeln einfach nicht mehr so richtig da ist. Es sei denn, hier auf der Kieler Förde mal einen kleinen Feierabendschlag.
Das klingt jetzt aber eher so ein bisschen traurig. Also es wird jetzt offensichtlich ein sehr emotionaler Podcast. Und vermissen Sie das nicht?
Also du kannst ruhig gerne du sagen.
Ja, okay, machen wir du, super.
Also ehrlich gesagt gar nicht. Ich beschäftige mich Tag ein, Tag aus mit richtig riesigen Schiffen, also aus meiner Sicht. Und der Alltag ist eigentlich auch viel zu schön, als dass man jetzt langen Segelturns hinterher trauern müsste. Und wir haben ja eins der schönsten Segelreviere direkt hier vor der Haustür, die dänische Südsee. Ja, und da kann man dann mal übers Wochenende verschwinden. Und okay. Ansonsten darf ich mich ja jeden Tag mit dem Thema beschäftigen, auch wenn es nur vom Schreibtisch aus ist. Aber ich komme dadurch an ganz viele verschiedene Orte auf der Welt und habe mit ganz vielen verschiedenen wunderschönen Schiffen zu tun. Das ist schon sehr schön.
Klingt für mich jetzt so ein bisschen so, deswegen lache ich so im Hintergrund so ein bisschen, das klingt für mich so ein bisschen so, wenn du mit einem Boot auf dem Wasser rumfährst, dann siehst du da lauter Problemfälle potenziell.
Das kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Also ich sag mal, eins der Hauptgebiete, die sich hier so bei uns auf der Kieler Förde und im Bereich hier der Ostsee mir aufdrängen, ist immer, dass ich mich frage, wie alkoholisiert die Schiffsführer wohl sind.
Ja, ernstes Thema eigentlich. Ich lache jetzt, aber es ist ein ernstes Thema.
Ja, also meiner Erfahrung nach zu urteilen, die ich so als Segler selbst gesammelt habe, war es zumindest vor 5, 6, 7 Jahren noch so, dass also Alkohol an Bord ein Riesenproblem ist. So, ne? Also es gehört für ganz viele Schiffsführer anscheinend, oder es gehörte für ganz viele Schiffsführer anscheinend irgendwie mit zum Segeln dazu. Mhm. Was natürlich echt ein Problem darstellt, wenn es mal zum Schadensfall kommt oder wenn halt mal das eigene Schiff von der Wasserschutzpolizei aufgebracht wird. Aber ich will jetzt niemandem hier irgendwas unterstellen. Ne? Also
nee,
es gibt auch ganz viele ehrbare
Ja. Also zu den Ehrbaren gehört tatsächlich ich, weil ich dieses Thema Alkohol und Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin jetzt nicht immer derjenige, der sich an alle Vorschriften wirklich so ganz haarklein hält. Aber an der Stelle bin ich tatsächlich auch immer sehr klar gewesen und habe immer gesagt, solange wir unterwegs sind, unter Segel oder unter Motor, völlig egal, wird hier nichts getrunken an Bord. Ich habe viele Turns gemacht, so wo 8, 9, 10 Leute an Bord waren. Und das war mir immer total wichtig, weil das kennt auch jeder, der segelt. Es kommt immer aus dem Nichts, also wenn irgendwas schief läuft. Ne? Es kommt immer aus dem Nichts und dann möchte man keine alkoholisierte Truppe am Start haben. Mal abgesehen davon, wenn man dann wirklich richtig kräftig einen im Tee hat, glaube ich, dann ist man eh geliefert, oder?
Ja, also es kommt ja eigentlich auch immer darauf an, die Sache nicht von dem Standpunkt aus zu betrachten, was wäre, wenn man jetzt aufgebracht wird und wenn man kontrolliert wird und wie kommt man da irgendwie gegebenenfalls auch wieder raus, sondern es geht ja als allererstes um den Sicherheitsaspekt. Richtig. Und da ist es auf dem Wasser, auch wenn sich alles ein bisschen langsamer abspielt, dann doch immer angezeigt, dass man gerade, weil man ja nicht nur für sich selbst, sondern meistens auch für die gesamte Besatzung, die da an Bord ist, mitverantwortlich ist, dass man da einen klaren Kopf behält. Interessant übrigens auch, was meinst du denn, wie die Lage ist, wenn man vor Anker liegt?
Ja, da ahne ich jetzt schon, dass ich mich da jetzt auf ganz dünnes Eis bewege.
Kannst ja mal versuchen.
Ja, also klar, das gehört zu diesem Podcast mit dazu, dass ich mich auch zum Horst mache, weil ich finde genau das ist ja auch wichtig, dass es hier so ein bisschen menschelt, sage ich jetzt mal. Ich würde fast vermuten, also ich bin stillschweigend davon ausgegangen, lass mich mal so sagen, dass sobald ich unter Anker bin, kann ich auch mir so ein paar Bierchen zu Gemüte führen, aber ich ahne schon, dass es vielleicht eine Fehleinschätzung ist.
Ja, also es ist in der Tat so, machen ja ganz viele Leute, ne? Das ist ja auch, sag ich mal, nachvollziehbar, fahren in irgendeine Ankerbucht, werfen den Anker, übernachten auch da und dann, klar, ne, wird abends der Grill angeschmissen oder was Leckeres zu essen gemacht und dann gibt es ein Wein oder ein Bier oder auch 2 und 3 und 4. aber in der Tat ist es so, dass Schiffe, die vor Anker liegen, zum ruhenden Verkehr zählen. Also es ist anders, als wenn sie im Hafen festgemacht liegen. Solange sie vor Anker liegen, gehören sie zum ruhenden Verkehr, sind also weiterhin am Schiffsverkehr Teilnehmende. Und es gilt auch da dann die 0,0 Promille-Grenze.
Verdammte Tat. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein ganz, ganz schwerwiegendes Argument dafür und würde auch übrigens einiges erklären, im Hafen festzumachen, weil ich glaube, wenn man da am Steg liegt, da ist die Sachlage ein bisschen anders, oder?
Klar, da ist das Schiff dann quasi nicht mehr Teil des Verkehrs, ne? Es ist festgemacht, besteht ja auch keine Gefahr, dass es irgendwie, keine Ahnung, der Wind dreht, ne? Auf einmal gibt's Legerwall und irgendwie du denkst, ich muss jetzt hier nachts den Anker hochholen und irgendwo hin verlegen oder irgendwelche anderen Gründe zwingen dich dazu, quasi deinen Ankerplatz aufzugeben. Ja. Und dann musst du natürlich in der Lage sein, das Schiff zu führen. Aber ich will da jetzt auch nicht zu viel drauf rumreiten. Wir haben ja ganz viele interessante Themen.
Ich finde das total interessant. Also über den Aspekt habe ich noch nie ehrlich gesagt nachgedacht. Lass uns mal so ein bisschen kommen zu unserem Turn, ja. Also die Grundidee ist ja, wir haben ein Boot gekauft, das wollen wir jetzt dann 3 Monate lang nutzen. Das war einfach aus der Tatsache geboren, die Idee, ein Boot chartern hätte 24.000 Euro gekostet. Da haben wir uns gedacht, das ist eine ganze Menge Geld und da kommt man so in Preisregionen ein, wo man ein Boot eben auch kaufen kann. Und dann fährt man eben diese 3 Monate damit rum und danach verkauft man es wieder. Wird sich zeigen, ob das zu naiv ist. Ich gehe fast davon aus. Macht aber nichts. Wir wollen es auf jeden Fall mal ausprobiert haben. Ich habe es mit Laurent Schlüter zusammen gekauft, das Boot. Und wir haben am Anfang gesagt, okay, wir kaufen es beide. Wir machen eine eigene Gemeinschaft. Gute Idee oder schlechte Idee?
Ach, also das hängt natürlich, ich sag mal, das ist immer die häufigste Antwort, die wir Juristen geben. Ne? Es hängt immer davon ab, es kommt auf den Einzelfall an. Eine Eignergemeinschaft ist grundsätzlich ja eine legitime Sache und eine gute Idee. Ist aber wie in allen Gemeinschaften, ne? Man muss irgendwie gegebenenfalls widerstreitende Interessen unter einen Hut bringen. Man muss sich immer einigen, es geht immer darum, Kompromisse zu finden. Man entscheidet halt nicht alleine. So, das ist natürlich immer das Risiko, was eine eigene Gemeinschaft birgt. Im Prinzip, wenn sich alle einig sind, ist es erstmal eine gute Sache. Die Frage ist immer, was passiert, wenn es mal Streit gibt, ne? Wenn es entweder es geht um den Kauf oder den Verkauf schon, oder aber um Haftungsfragen, ne? Also wenn ein Schaden verursacht wird.
Ah ja, das ist ja ganz interessant, kann ich dir gleich mal sagen. Letztendlich ist es ja so, habe ich ja schon angedeutet, wir wollen das Boot am Ende verkaufen. Jetzt deutet sich so ein bisschen an, ich will da noch nichts reininterpretieren, aber der Laurenz könnte sich eventuell vorstellen, das Boot dann doch zu behalten. Da, wie ist denn dann die Lage? Also wenn man so eine eigene Gemeinschaft hat und der eine will verkaufen und der andere will nicht verkaufen, wie wird das entschieden oder was gilt da?
Ja, ist im Prinzip genau das, was ich gerade schon sagte, ne? Also es müssen sich ja am Ende immer alle einig werden. Die wenigsten eigener Gemeinschaften haben einen Vertrag miteinander geschlossen, in dem quasi die Rahmenvoraussetzungen für diese Gemeinschaft festgehalten sind. Aus rechtlicher Sicht wird man immer sagen müssen, eine eigene Gemeinschaft ist, wenn jetzt nichts anderes vereinbart ist, und das wird in fast allen Fällen so sein, eine GbR, also eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Das ist einfach ein Personenzusammenschluss von Leuten, die irgendwie ein gemeinsames Interesse verfolgen, in dem Fall halt hier das gemeinsame Ankaufen und Halten eines Schiffes. Im Idealfall hat diese GbR, also du und Laurenz,
genau,
hat einen Vertrag geschlossen, einen
Gesellschaftsvertrag. Den habe ich jetzt gerade mal rausgeholt, weil es jetzt da echt spannend wird.
Und da steht dann halt gegebenenfalls drin, was Voraussetzungen für die Auflösung der Gesellschaft sind. Oder wenn ein Gesellschafter aussteigen will, was ja der Fall wäre, wenn jeder eine sagt, ich will das Boot verkaufen, der andere sagt, nee, ich will es aber behalten. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ne? Entweder ihr habt euch darauf geeinigt, dass wenn einer verkaufen will, dass es dann halt verkauft wird. Oder dass derjenige, der das Schiff behalten möchte, dann vielleicht ein Vorkaufsrecht hat. Aber ja, da kommt man ja gleich schon in so Bereiche. Ne? Was, wenn ihr habt das Schiff jetzt, sagst du, für 24.000 gekauft?
War günstiger, hat 16.500 gekostet.
Siehst du, gut. Ihr habt das für 16.500 eingekauft. Jetzt könnte man sich ja den Fall vorstellen, Laurenz will das Schiff behalten, zahlt oder möchte dich gerne auszahlen, sagt sich dann, okay, dann bekommt Michael jetzt die Hälfte von den 16.500, weil wir uns das ja auch bei der Anschaffung 50-50 geteilt haben.
Genau.
Du kommst aber um die Ecke und sagst, ich habe hier aber einen Käufer für das Schiff, der ist bereit, 40.000 zu bezahlen, weil das jetzt so ein berühmtes Schiff geworden ist. Über
ja, Laurenz, so, hör gut zu.
So, und schon sind wir da, ne? Das, ich sag mal, ich erlebe das sehr oft, bei Geld hört die Freundschaft auf, ne? Ist ja nicht nur ein altes Sprichwort, sondern da ist eine Menge dran, ne? Auf einmal heißt es, nee, Moment, hier, ich verkaufe dir das doch nicht für 8,5 oder für 8.250, wenn ich das anderswo meinen Anteil für 20 Scheine verkaufen kann.
Alter, ne? Schwede.
Und schon steckt man in einem riesen Konflikt und dann ist die Frage, ob der eine oder der andere dann die Größe hat, zu sagen, ja, nee, komm, wir haben das damals per Handschlag so vereinbart, oder ob es dann halt wirklich gegebenenfalls auf einen Rechtsstreit hinausläuft. Ne?
Also ich sag mal so, ich bin jetzt in der Pole Position. Ich kenne jetzt schon mal einen guten Anwalt und wenn so ein Laurenz bei dir anruft, ne, einfach auflegen. Also
ich sag vorne Bescheid, ja, alles klar.
Nee, das ist ja total interessant. Also da habe ich auch in der Form noch nicht so, also ich habe schon so ein bisschen drüber, ich meine, Laurenz und ich, wir kennen uns jetzt wirklich lange und wir vertrauen uns da, aber du hast vollkommen recht, bei Geld weiß man nie so genau, wie es dann am Ende läuft und es wäre tatsächlich so, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, da würde jemand mir wirklich 40.000 dafür bieten, weil das ja dieses sensationelle Schiff ist, mit dem dieser Rund-England-Turn stattgefunden hat, da würde ich dann tatsächlich nachdenken, warum eigentlich nicht, aber gut, Laurenz, wir kriegen das hin, da bin ich mir ganz sicher.
Wie habt ihr denn euer Schiff versichert?
Unser Schiff ist noch gar nicht versichert tatsächlich. Das hat damit zu tun, das liegt in Fehmarn in einer Halle.
Yeah.
Und ich bin gerade tatsächlich dabei, habe heute angefangen, die Formulare auszufüllen. Das kriegt so eine Kaskoversicherung, das Boot, und eine Haftpflicht, eine Bootshaftpflicht. Reicht das aus oder würdest du sagen, da müsste man noch irgendwas draufpacken?
Ja, also im Prinzip ist das ja so der Standard. Ich meine, da seid ihr sogar mit einer Kaskoversicherung schon ganz gut aufgestellt. Boote in der Preisklasse, sag ich mal, sind in der Regel noch nicht mal Kasko versichert. Was eigentlich komisch ist, weil diese Versicherungen sind nicht besonders teuer. Gerade für Boote in der Preisklasse. Und wenn dann mal was ist, dann ist es eigentlich, also bereits beim ersten Schadensfall lohnt sich das ja drei- und viermal. Ne? Worauf man immer achten sollte, ist, dass die Versicherung alt für neu ersetzt. Das ist eigentlich bei fast allen Versicherungen inzwischen der Fall, aber man sollte in der Police doch immer mal drauf gucken. Denn es gibt ja quasi keinen Gebrauchtmarkt oder keinen Gebrauchtteilemarkt wie bei Autos oder so, ne, dass man einfach sagt, alles klar, man besorgt jetzt mal hier einen gebrauchten Mast bei einem Mastbruch oder so, sondern es muss immer alt für neu ersetzt werden. Darauf sollte man achten und natürlich auf das Fahrtgebiet. Ne? Wenn ihr jetzt mit dem Schiff die Ostsee verlasst und dann auf die Nordsee geht und dann auf dem Atlantik segelt da, dann ist es natürlich ratsam, dass die Versicherungspolice auch dieses Fahrtgebiet beinhaltet. Ne? Das muss man immer dann genau schauen. Da ist eigentlich immer die sinnvollste Variante, da mit offenen Karten gegenüber der Versicherung zu spielen und denen genau zu sagen, was man eigentlich vorhat.
Ja. Ja.
Und das dann auch entsprechend dokumentieren zu lassen, sodass man im Schadenfall sich nicht darauf verweisen muss, dass irgendwie ein Ausschluss der Einstandspflicht der Versicherung hier vorliegt.
Da kommen, ja, da ganz, ganz spannend. Also tatsächlich, weil, und wir haben folgenden Fall: Unser Boot, diese Beneteau First 30, die ist Baujahr 78. Das, wenn man jetzt mal schnell durchrechnet, die ist quasi 41 Jahre alt. Und es gab einen Versicherer, da habe ich ein Angebot mir eingeholt. Und in dem Moment, wo die dann mitbekommen haben, Baujahr 78, 41 Jahre alt, haben die gesagt, versichern wir sowieso nicht. Hab dann auch nochmal mit der Hotline gesprochen. Die haben quasi wirklich bei 40 Jahren so eine Deadline, weil offensichtlich aus deren Daten hervorgeht, dass ab 40 Jahre vielleicht das Versicherungsrisiko exponentiell ansteigt oder wie auch immer. Ist das üblich?
Ja, also es gibt durchaus Versicherer, die da einfach irgendwann einen Strich ziehen, ne, und sagen, alles klar, das ist einfach nicht mehr versicherbar. Hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass gewisse Teile halt gar nicht mehr zu bekommen sind. Und dann, also angenommen, ne, bei einem 50 Jahre alten Schiff bricht der Mast, dann wird es darauf hinauslaufen, dass kein vergleichbarer Mast irgendwo am Lager liegt und dann was angefertigt werden muss. Da sind wir dann aber auch eigentlich schnell im Bereich von wirtschaftlichen Totalschäden, wo es der Versicherung dann im Prinzip sowieso egal sein kann, denn die ersetzen ja in der Regel ohnehin nur bis zum Zeitwert des Schiffes. Aber, interessanter Fall, also es gibt ja wenig Rechtsprechung zu Fragen aus dem Wassersport, weil es ja eigentlich trotz der Tatsache, dass es ja durchaus eine ganze Menge Schiffe gibt in Deutschland und Europa, ist ja trotzdem einfach ein Nischenthema. Und es lassen sich aber trotzdem, oder gerade aus dem Grund, lassen sich ganz gut Entscheidungen aus dem Kfz-Bereich übertragen. So, und wir haben jetzt gerade, was diese Versicherungsfragen und wirtschaftlichen Totalschaden angeht, ein Urteil erstritten, dass die Rechtsprechung aus dem Kfz-Bereich zur Opfergrenze auf den Yachtbereich übertragen werden kann. Das bedeutet, sag ich mal im Klartext, dass jeder Versicherer bis zu einem Wert, der 30% über dem Zeitwert des Schiffes liegt, auch die Reparaturen ersetzen muss, weil halt nicht nur der Marktwert den Wert des Schiffes bestimmt, sondern auch das persönliche Interesse des Schiffeigners daran, dass sein Schiff wiederhergestellt wird, Das ist sein Schiff, er kennt das, er hat damit schon Erfahrungen gesammelt, er hat damit Erlebnisse gehabt. Und diese persönliche Verbundenheit zum Schiff bewertet die Rechtsprechung halt nochmal mit 30% des Zeitwertes obendrauf, sodass auch über den Zeitwert hinaus ein gewisser Schaden ersetzt werden muss.
Okay, dann hätte ich noch eine Frage zu diesem Versicherungskomplex und dann bin ich damit auch durch, alles hochspannend. Eine Sache, die immer so ein bisschen erwähnt wird, ist, naja, und dann, wenn man dann zum Beispiel, sagen wir mal, der Mast kommt runter, ja, dann angeblich kommen dann viele Versicherungen gerne an und sagen, na Moment, wann sind denn das letzte Mal eigentlich die Wanden ausgetauscht worden? Stimmt das oder ist das so ein Mythos, der da durch die Foren geistert?
Also, ich sag mal, nee, in der Regel ersetzen die Versicherer, wenn der Schaden nachgewiesen ist, diesen auch unproblematisch und in einem relativ moderaten Zeitraum. So, klar, wenn jetzt irgendwie der Sachverhalt Anhaltspunkte dafür liefert, dass hier der Schaden unter Umständen durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden ist, dann haken die natürlich gerne mal nach und sag ich mal, 50 Jahre alte Wanden, so, da könnte man schon mal drüber nachdenken, ob das grob fahrlässig ist, damit noch durch die Gegend zu segeln. Aber der Versicherer muss, um so einen Einwand erheben zu können, nämlich die grobe Fahrlässigkeit, ne, muss der Versicherer ja hier erstmal Anhaltspunkte dafür haben. Und im Streitfall, also wenn so eine Geschichte dann tatsächlich mal vor Gericht landen sollte, weil der Versicherer sich weigert und den Einwand der groben Fahrlässigkeit erhebt, dann muss der Versicherer das auch nachweisen. Ne? Okay. Und da sind die eigentlich, ich meine, die machen das ja Tag ein, Tag aus. Ne? Die wissen, wo sie gegebenenfalls mal nachhaken und sagen, das klingt jetzt alles nicht so ganz plausibel, wie ihr das hier vortragt. Und wo sie den Schaden ersetzen. Denn die wissen ja auch, wenn sie hier den Einwand der groben Fahrlässigkeit erheben und sich das nachher vor Gericht nicht nachweisen lässt, dann bleiben sie auf den Verfahrenskosten sitzen und müssen am Ende trotzdem zahlen. Ne? Und das macht sich ja auch, sag ich mal, nicht gut, ne? wenn in der Szene, und es ist ja im Endeffekt dann doch irgendwie eine kleine Szene, ne? Bekannt ist oder bekannt wird oder der Eindruck entsteht, der und der Versicherer hat eine ganz restriktive Regulierungspolitik. Ne? Also wenn dann sich so von Mund zu Mund das Gerücht verbreitet, die bezahlen sowieso nie. Ne? Dann wird man sich als potenzieller Kunde ja auch immer überlegen, zu welchem Versicherer gehe ich denn? So.
Okay. Ah ja, das ist aber ein interessanter Punkt nochmal. Dann würde ich jetzt ganz gerne noch zu einem letzten Punkt kommen, den ich auch ganz spannend finde an unserem Turn, den ich auch schon thematisiert habe auf unserer Webseite radiolabor.com. Und zwar ist es ja so, wir beobachten alle gerade, vielleicht nicht mehr gebannt, sondern inzwischen nur noch schockiert, dieses Brexit-Chaos, was sich da in seiner ganzen Schönheit gerade so entfaltet. Und da frage ich mich natürlich schon so ein bisschen, es könnte ja sein, dass wir mitten in unserem Turn auf einmal in Außer-EU-Gebiet unterwegs sind. Hat das eigentlich dann irgendwelche rechtlichen Konsequenzen für uns? Also ich sag mal jetzt ein Beispiel, die Versicherung sagt irgendwie, EU-Ausland ist nicht versichert oder wie bewertest du das? Also überhaupt generell diesen Brexit?
Ja, das ist natürlich, sag ich mal, eine schwierige Frage. Ne? Es ist ja nach wie vor unklar, ob die überhaupt austreten und wenn sie austreten, wie das dann genau zu gestalten ist. Und ich sag mal, was jetzt zum Beispiel Versicherungsfragen angeht, da sehe ich ehrlich gesagt keine Probleme, denn es geht ja immer darum, also maßgeblicher Zeitpunkt der Beurteilung wäre ja dann der Zeitpunkt des Vertragsschlusses. So, ne? Und wenn du jetzt einen Versicherungsvertrag abschließt und der umfasst halt, sag ich mal, europäische Gewässer, dann muss man auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses abstellen und in dem Zeitpunkt waren das ja noch europäische Gewässer.
Ah, okay.
Im Übrigen sind eigentlich die Fahrtgebiete in verschiedene Zonen eingeteilt, was bei den Versicherern, was die Versicherer angeht. Und da gibt's
das sind sozusagen die Schadensklassen, ja?
Ja, also es, klar, es hängt immer davon ab, die errechnen ja, in welchen Seegebieten entstehen, wie häufig welche Schäden und danach.
Kannst du da, hast du da so ein bisschen so einen Überblick, wo es wirklich häufiger rumst als anderswo?
Ja, also wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, dann ist es zum Beispiel so, dass die Versicherer karibische Gewässer oder generell Gewässer, in denen häufiger mal schwere Stürme auftreten, so Tropenstürme, ja. Hurricanes und solche Geschichten, dass die halt höher bewerten in der Schadenspolice, sage ich jetzt mal als einfaches Fahrtgebiet Ostsee. So, ne? Mhm. Denn das sind einfach Gebiete, in denen es wesentlich wahrscheinlicher ist, dass auch durch extreme Wettervorkommnisse halt Schäden entstehen. Blitzschlag ist da ein ganz, ganz relevantes Thema. Also wenn in so einer großen Yacht oder in einem großen Segelboot mal der Blitz in den Mast einschlägt, dann ist im Prinzip der ganze Rumpf im Eimer. So, ne? Und alle elektrischen Geräte an Bord müssen ausgetauscht werden. Selbst wenn die alle noch vernünftig funktionieren, denn Gutachter stellen also immer fest, dass diese Geräte einfach dann in einem Zeitraum von 3 bis 6 Monaten nach dem Blitzschlag völlig unverhofft ausfallen.
Ah, okay.
Und dann muss also alles ausgetauscht werden, von Autopilot über Navigation, Plotter, Generatoren, Radar, Echo, alles so, ne? Und da muss der ganze Rumpf untersucht werden. Also das sind dann immer echt so Riesengeschichten.
Und dann ist es ja so, um nochmal auf diese Brexit-Frage so ein bisschen so zurückzukommen, es gilt ja sowieso, also egal, ob die jetzt noch zur EU gehören oder nicht, eigentlich immer internationales Seerecht, das ist ja schon sozusagen von der Natur der Sache her sozusagen von ländlichen Überlegungen, sage ich jetzt mal, abgelöst, da ändert sich ja im Grunde genommen dann auch nichts, ne?
Naja, ist immer die Frage, was meint man mit internationalem Seerecht? Ne? Also die Vorschriften, die Juristen darunter fassen, ne, das sind im Grunde genommen alles Vorschriften, bei denen es um den Warenhandel geht. Ne? Also um Transportgeschichten, um Zollfragen. Ja. Das hat eigentlich mit uns Hobby-Seglern wenig zu tun. Wenn es auf See zu einem Schadenfall kommen sollte, in internationalen Gewässern oder aber auch innerhalb der 12-Meilen-Zone, was ja dann zu dem jeweiligen Land gehört. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Schadenfall vor einer griechischen Insel, nicht weit vom Ufer entfernt. Und der Schädiger ist Deutscher und das Schiff, was den Schaden verursacht hat, fährt auch unter deutscher Flagge. Da ist dann keine Frage, welches Recht hier zur Anwendung kommt, denn das richtet sich dann in dem Fall einfach, wenn man jetzt den Schädiger in Anspruch nehmen will, nimmt man den nach deutschem Recht in Anspruch.
Ah, ne? Und wenn okay, ihr jetzt das auf ist sozusagen der Flaggenstaat, unter dem das Boot fährt. Das ist ja im Grunde genommen genau das, was man auch in anderen, also diese ganze...
Ja, nee, so kann man das nicht sagen. Nee? Denn das ist ja auch so ein weit verbreitetes Gerücht oder ein Irrtum, dass die Flagge, unter der das jeweilige Schiff fährt, auch das Gesetz an Bord bestimmt oder die Rechte an Bord oder die Frage, nach welchem Recht hier eventuelle Schadensfälle oder so zu beurteilen sind, sondern es geht in erster Linie immer darum, wen will man eigentlich in Anspruch nehmen und wo ist der in Anspruch zu nehmen. So, ne? Und wenn jetzt du zum Beispiel einen Schaden verursachst in internationalen Gewässern, dann wird man zunächst mal versuchen, dich in Deutschland in Anspruch zu nehmen, weil das einfach rein faktisch der einfachste Weg ist. So, ne? Und wenn du jetzt, sag ich mal, vor England einen Schaden verursachst, dann wird dich der Schädiger wahrscheinlich in England in Anspruch nehmen wollen. Das hat aber nichts damit zu tun, unter welcher Flagge dein Schiff fährt. So. Zumal das bei Schiffen dieser Größe, ich weiß nicht, wie lang ist euer Boot?
9,15 Meter.
Ja. Da dürft ihr die Nationalflagge ja ohne weiteres führen, ohne dass ihr irgendwo eingetragen sein müsst oder ein Flaggenzertifikat haben müsst oder irgendwie sowas. Und da könnt ihr euch ja, sage ich jetzt mal im Prinzip, ne, jede Fahne hinten dran klatschen, ne, ohne dass irgendeiner fragt, was das eigentlich soll. So, ne? Ja.
Bis auf eine Piratenflagge, also sollte schon einen seriösen Eindruck machen.
Ja, das ist auch eine interessante Sache, Piratenflaggen zu führen auf Schiffen ist, ja, ich sag mal, nicht verboten. Also es gibt jetzt kein Gesetz, was irgendwie sagt, so, du darfst keine Piratenflagge führen. Mhm. Aber wir haben das jetzt schon mehrfach gehabt, dass gerade in internationalen Gewässern, dann haben die, ja, ich weiß nicht, ne, die Leute feiern an Bord und drehen vielleicht ein kleines Filmchen oder was auch immer und haben halt hinten so eine riesen Piratenfahne, ne, wie du sie irgendwie für 20 Euro bei eBay oder Amazon kaufen kannst. Mhm. Und wenn die dann tatsächlich aufgebracht werden, sag ich mal, von Authorities von anderen Ländern, ne, Küstenwache, Zoll, wie auch immer, da verstehen die überhaupt gar keinen Spaß, ne, weil die deuten das immer auch gerne als einen aggressiven Akt, so, ne, und Piraterie ist, sag ich mal, für Seeleute ein echtes Problem, gerade jetzt in den letzten 10, 20 Jahren wieder geworden. Wir haben wir haben in internationalen Gewässern so gut wie keine Kriegsschiffe mehr im Vergleich zu Zeiten des Kalten Krieges, wo halt wirklich im Prinzip, ja, ich sag mal übertrieben gesagt, du trockenen Fußes von Holland nach New York laufen konntest, ne, weil so viel Kriegsmarine unterwegs war.
Ja.
Die haben sich verzogen, die Piraten haben quasi die Gewässer wieder für sich erobert und im Schnitt wird jeden Tag ein Schiff entführt. So. Hm. Aber ich denke mal, zwischen Holland und England oder wenn ihr euch da in den Gefilden bewegt, dann dürfte es relativ sicher sein.
Ja, alles klar. Das war richtig, richtig großartig. Ben Tanis, Rechtsanwalt aus Kiel, spezialisiert auf Wassersportrecht. Ihr macht auch andere Sachen, aber du hast da jetzt ja tatsächlich so ein paar Fälle auch angeführt. Ich habe eine Menge gelernt. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und ich fahre jetzt ein bisschen schlauer rund England.
Okay, dann wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Reise. Vielen Dank.
Ja.
Dass ich hier heute mal ein bisschen was sagen durfte.
Ja,
und
du hast.
Wenn's Stress gibt, ne, call me.
Better call Saul.
Ja, genau.
Alles klar. Nee, das war großartig. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Liebe Grüße nach Berlin.
Seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei, wenn es wieder heißt. Botschaft. Ein Segelpodcast von Micha Hülzen.
In meiner Badewanne bin ich Kapitän.